nicht konzentriert. Ja, aber
ich dachte, gleich kommt der Engel des Herrn und spricht jetzt zu uns.
Nee. Wollt ihr noch was singen oder soll ich jetzt Predigt machen? Okay. Es gibt Dinge, die sind schwierig, weil sie in sich selbst schon irgendwie einen Widerspruch darstellen. Also zum Beispiel der Versuch, mit einem Rennwagen langsam und umweltbewusst zu fahren. Ich meine, es gibt die Reklame für solche Autos, aber im Grunde genommen ist das ja ein Widerspruch in sich, mit einem richtig schnellen Porsche oder so einfach so ganz langsam die 40er-Zone mit 30 lang zu fahren. Oder zum Beispiel, vielleicht ist es auch so, dass in einer Olympiade in sich auch dieser Widerspruch steckt, wir wollen größer, schneller, weiter, jedes Jahr mehr und das aber ohne Doping. Das ist vielleicht auch eine Sache, die schwierig ist. Vielleicht ist es auch schwierig zu sagen, wir wollen Politik machen, die beste Politik für alle Menschen und wir wollen dabei immer alles fair machen und niemals irgendwo, irgendwann irgendwelche Ideale aufgeben. Vielleicht ist es auch eine Sache, die in sich ein Widerspruch ist, der schwer aufzulösen ist. Und ein weiterer Widerspruch ist, wir machen ein Familienfest, alle kommen zusammen, die sich das ganze Jahr über nicht gesehen haben und wir vertragen uns. Auch das, glaube ich, ist ein Ansatz, der einen hehren Moment hat, aber der sehr schwierig ist. Und das ist das, was wir, glaube ich, ganz oft zu Weihnachten erleben, dass wir ganz viele Ideale in das Weihnachtsfest hineinprojizieren und dass wir dann aber erleben, dass es relativ schwierig ist, das auch durchzuhalten. Und so kam es, dass es in vielen Zeitungen Schlagzeilen gab. Ich atme ein bisschen zu laut. Schlagzeilen gab, wie soll man jetzt noch Weihnachten feiern, nachdem es dieses Attentat auf dem Weihnachtsmarkt gegeben hat? Weihnachten ist doch eigentlich ein Fest des Friedens, der Liebe, der Freude und das ist jetzt kaputt gemacht. Da, glaube ich, können wir ganz deutlich sehen, wenn wir als Menschheit ein Fest feiern wollen, was für Frieden, für Liebe und Eintracht steht, dass es schwierig ist, solch ein Fest zu feiern, wenn es Menschen gibt, die dabei sind, weil wir Menschen auch an dieser Stelle relativ oft scheitern können. Der heutige Predigttext ist ein Text, der wahrscheinlich sehr unbekannt geblieben wäre, wenn es nicht eine ganz wichtige Stelle gibt, nämlich die Frage, wo könnte der Messias geboren werden? Und diese Stelle macht diesen Bibeltext so außerordentlich wichtig und deswegen taucht er irgendwie auch immer zu Weihnachten auf. Und ich vermute, bis auf ein paar wenige Stichworte ist dieser Text uns gar nicht so bekannt. Er stammt aus dem Propheten Micha, ein ganz kleiner Prophet mit nur wenigen Kapiteln und da aus dem 5. Kapitel. Da heißt es, und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist, und er wird der Friede sein. So ein bisschen ist der Text bekannt, ne? Dieses Bethlehem Ephrata, das ist irgendwie so, zumindest wenn man das ein oder andere Mal in einem Weihnachtsgottesdienst war, ist einem diese Formulierung vertraut. Aber der Rest des Textes ist uns, glaube ich, gar nicht so ganz vertraut. Und wir hören ihn auch aus der selektiven Brille vom Weihnachtsfest. Das heißt, wenn wir diesen Text hören, denken wir, Bethlehem, ah ja, da war was, Stall. Und dann am Ende irgendwie noch so, ja, im Namen des Herrn, in der Kraft des Herrn, ja klar, das muss Jesus sein, der hat ja Wunder getan und so. Und dann ganz am Ende passt es, da heißt es dann, und er wird der Friede sein. Und schon sind wir bei dem, womit wir Weihnachten assoziieren, das ist das Fest von Jesus, es ist irgendwie mit Bethlehem und Jesus ist was ganz Besonderes und es ist Frieden. Und so feiern wir also Weihnachten, das Fest des Friedens. Aber es ist halt bekannt, dass Weihnachten als Fest des Friedens gar nicht immer so hinhaut. Weder in unserem Privatleben noch in der Welt. Und manchmal sind wir enttäuscht und frustriert und sagen, wieso geht das nicht an Weihnachten? Wieso ist es vielleicht Weihnachten sogar manchmal noch schwieriger? Es gibt auch Leute, die dieser Anspruch von Weihnachten, Familienfest, Friedensfest, Liebesfest in große Schwierigkeiten, in große seelische Schwierigkeiten bringt. Es wird in den Medien nicht darüber berichtet, aber die Notfallseelsorgetelefone laufen heiß in dieser Zeit. Und es ist definitiv so, dass Selbstmordraten oder Selbstmordversuche deutlich mehr werden in dieser Zeit. Und es gibt auch sicherlich mittlerweile eine ganze Menge Leute, die auf Weihnachten relativ zynisch reagieren, weil sie ein Weihnachten genau der entgegengesetzten Art erlebt haben und die dir dann sagen, bleib mir weg mit Weihnachten, ich mag diese ganze Show nicht mehr, ich fahre irgendwo hin, wo mich nichts mehr an Weihnachten erinnert. Möglichst kein Schnee, sondern warm, Sonne, Strand, Barbecue, irgendwas, was nichts mit Weihnachten zu tun hat. Ich glaube, ein Problem ist, dass wir die Grundlagen von Weihnachten, die biblischen Texte, so gelesen haben, dass wir nur bestimmte Sachen herausgezogen haben, die uns gefallen, und andere Dinge, die uns nicht so gefallen, die haben wir einfach überlesen oder die werden einfach nicht so richtig erwähnt. Und wenn man diesen Text aus Micha, wenn man da nochmal einen Vers weiterguckt, dann stellt man fest, dass auch in diesem biblischen Text Weihnachten oder diese Idee von dem, worum es da geht, gar nicht so friedlich ist. Machst du nochmal einen Klick drauf? Da heißt es nämlich, wenn Assur in unser Land fällt und in unsere festen Häuser einbricht, so werden wir 7 Hirten und 8 Fürsten dagegen aufstellen, die das Land Assur verderben mit dem Schwert und das Land Nimrods mit ihren bloßen Waffen. So wird er uns von Assur erretten, wenn es in unser Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird. Wir zitieren normalerweise diesen Text bis, soweit die Welt ist und er wird der Frieden sein. Und den nachfolgenden Satz, den lassen wir gerne weg, da reden wir gar nicht so gerne drüber, das wollen wir gar nicht wissen. Was daran deutlich ist, dass auch in den biblischen Geschichten es kein heile Gänschen gibt. Kein Friedensfest, kein Jesus, keine Jesusgeburt, kein Messias, der nicht umkämpft ist, der nicht um sein Leben fürchten muss, der nicht angefochten ist. Es gibt nicht in dieser Welt Frieden einfach so. Und das ist mein erster Gedanke, den ich mitgeben möchte. Wenn wir auf Weihnachten erleben und in Weihnachtstagen, in unseren Familien, in unseren Zusammenhängen, sozialen Zusammenhängen, dass es da knirscht und knackt und dass es nicht ganz so einfach ist manchmal, dann ist das nicht falsch, dann ist es nicht schlimm, sondern dann ist es einfach das ganz normale Leben. Und in den biblischen Texten ist das eigentlich auch so gewesen. Wir haben nur so manche biblische Texte sehr selektiv gelesen und haben uns die schönen Sachen rausgestellt, haben daraus eine schöne Postkarte gemacht, sie Weihnachten genannt und merken dann auf einmal, dass unsere zurechtgestutzte Collage von dem schönen Weihnachten nicht auf unser reales Leben passt. In der Bibel war es auch niemals einfach nur so friedlich. Mein zweiter Gedanke ist der Friedensherrscher. In der Geschichte von Weihnachten taucht eine Person ganz wichtig auf, nämlich der Kaiser Augustus. Und der Kaiser Augustus wurde von den damaligen Menschen, von den Römern, als ein Friedensherrscher wahrgenommen. Denn er schaffte es, innerhalb des Römischen Reiches einen großen Frieden zu etablieren. Und das schaffte er dadurch, dass er die ganze gesamte Politik, die gesamte Regierungsstruktur umstrukturierte, allerdings mit sich als Kaiser an der Spitze, aber dass es die ganzen internen Querelen nicht mehr gab, es keinen Bürgerkrieg mehr gab, keine mächtigen Leute, die mit ihren Privatheeren gegeneinander kämpften, sondern Rom selber wurde einig mit sich selbst. Und so hinterließ Kaiser Augustus für die Menschen in Rom, in dem Zentrum des Römischen Reiches, das Gefühl von endlich ist Frieden. Endlich läuft der Laden wieder, endlich kann man in Ruhe sein Leben leben und es ist nicht so gefährlich und unruhig wie früher. Allerdings muss man dazu sagen, dass es im Römischen Reich nie so große Eroberungen gegeben hat, wie zu der Zeit von Kaiser Augustus. Er hat sich Teile von Germanien einverleibt, Ägypten, sein Reich expandierte. Das heißt, der Frieden war im Zentrum des Römischen Reiches. dort war Ruhe. Aber an den Außenrändern, dort, wo der römische Staat die umliegenden Länder befriedete, dort war eigentlich kein Frieden. Dort war Krieg. Aber für die Römer erschien es wie Frieden, weil es eine innere Stärke gab. Im Römischen Reich gab es einen starken Mann, gab es eine innere Stärke, die für Sicherheit sorgte, und diese Stärke drang nach außen und dadurch wurde ein Frieden erzeugt. Und genau diesen Gedanken finden wir auch hier, wenn es heißt, es werden 7 Hirten und 8 Fürsten aufstehen und die werden das Land Assur mit dem Schwert verderben. Die 7 Hirten, ist ein Symbol für 7 Kämpfer. Und es sind deswegen 7, weil 7 die Zahl Gottes ist. Das heißt, Gott wird mit ihnen kämpfen. Und die 8 Fürsten bedeutet, es ist sogar noch ein Fürst mehr dabei als nur das Minimum von 7. Und diese 8 Fürsten steht für mächtige und reiche Männer, weil Krieg kostet ja auch was. Kämpfen alleine reicht nicht, sondern man braucht auch die richtige Ausrüstung. Und das Schwert steht im Alten Testament für Krieg und ist oft ein symbolisches Wort, was für Krieg steht. So wie wir heute vielleicht von Panzern oder Bomben reden würden, stellvertretend für das, was für uns Krieg ausmacht. Und genau diese Idee, wie wir sie bei Augustus sehen, wie die Römer es wahrgenommen haben, wie Augustus Frieden geschaffen hat im Land, genau diese Idee sehen wir auch hier. Es wird feste und mächtige Hirten und Fürsten geben und die werden mit großer Stärke auftreten und dann gibt es Frieden. So hat auch David das Land regiert. Und irgendwie, glaube ich auch, ist dieses Make America Great Again von Trump, klingt auch so danach irgendwie. Wenn wir als Amerikaner mal richtig fest von innen sind und wieder innere Stärke zeigen, dann wird es mehr Frieden geben. Aber was man sehen muss, wie sieht der Frieden für die Nichtrömer aus? Für die Nichtrömer sieht der Frieden nicht nach Frieden aus, sondern nach Druck, nach zum Stillhalten gezwungen werden, nach Gewalt. Und das ist eigentlich oftmals, wie in unserer Welt Frieden funktioniert. Frieden ist oft ein Stillhaltefrieden, weil es einen Mächtigen gibt, der die anderen dazu zwingt, einfach stillzuhalten. Jetzt kommt mein dritter Gedanke, Strategiewechsel. Gottes Geschichte mit dem Volk Israel ist sehr wechselhaft. Und wenn man das sich durchliest, dann gibt es da einen typischen Ablauf. Gott tut etwas für das Volk Israels. Die Israeliten sind erstmal fröhlich und freuen sich darüber. Irgendwann entfernen sie sich von Gott, machen Dinge, die nicht nach Gottes Willen sind. Dann bestraft Gott Israel. Dann tut es ihnen auf einmal wahnsinnig leid und sie sagen, nein, wir werden das nie wieder machen. Und dann tut Gott wieder was Gutes und dann geht die Runde von neuem los. Und wenn man das zum Beispiel in den 5 Büchern Mose durchliest, dann ist das ein ewiger Kreislauf von immer wieder die gleichen Schwierigkeiten. Zu Weihnachten gibt es einen Strategiewechsel Gottes. Es gibt eine herausragende Heilstat Gottes, nämlich, dass er in diese Welt hineinkommt. Jesus, der Sohn Gottes, bringt Frieden in diese Welt zwischen Gott und Menschen, nicht indem er übermächtig erscheint und die Menschen dazu zwingt, so zu handeln, wie er es will, sondern er erscheint als kleines, hilfloses Baby und bringt Frieden zwischen Gott und Menschen, indem er selber die Schuld trägt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke für den Frieden. Frieden braucht getragene Schuld. Weil wir Menschen werden aneinander schuldig. Und wann immer Menschen aneinander schuldig werden, Gruppen von Menschen, andere Gruppen von Menschen übervorteilen, wird die Saat gelegt für Krieg, für Auseinandersetzung. Wir brauchen getragene Schuld. Wir brauchen verarbeitete Schuld. Dass wir darüber reden, was schiefgelaufen ist, dass wir das bearbeiten können, dass wir einander vergeben. Wir brauchen bewältigte Schuld. Und dadurch kann Frieden gestärkt werden. Das ist jetzt mein ganz persönlicher Gedanke. Ich will nicht sagen, dass er irgendwie besonders genial ist, aber ich glaube, dass wir in Europa so lange Frieden hatten, in Westeuropa, liegt mit daran, dass uns Deutschen in gewisser Hinsicht vergeben worden ist. Wir sind in die Gemeinschaft der Europäischen Union aufgenommen worden. Man kann jetzt dazu stehen, wie man will, und das gut finden oder nicht. Aber ich glaube, dass wir so lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in einigermaßen Frieden hier in Europa gelebt haben, hängt damit zusammen, dass uns irgendwie vergeben worden ist. Dass es irgendwie die Möglichkeit gab, als Staatengemeinschaft hier in Europa neu anfangen zu können. Das hat uns für lange Zeit einen Frieden gegeben. Und die Frage ist, schaffen wir das immer wieder? Wenn Dinge zwischen Staaten schlecht laufen, dass wir einander vergeben können und miteinander reden können. In dem Fall zwischen Gott und Menschen zahlt Jesus diesen Preis und kommt Jesus in diese Welt, um unsere Schuld zu bezahlen. Und jetzt möchte ich zum Schluss nochmal auf den Satz eingehen, den die Ursula am Anfang erwähnt hat, aus Johannes 14. In den Abschiedsreden, das heißt, wo Jesus sich langsam von seinen Jüngern verabschiedet, da sagt er, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das finde ich ist eine komische Formulierung, dass Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden und dann als nächstes sagt, euer Herz erschrecke nicht. Ist doch ein komischer Kontext, oder? Hey, ich gebe Frieden, ich mache Frieden mit euch, aber habt keine Angst, erschreckt euch nicht. Ist das ein komischer Frieden? Was für ein Frieden ist das? Ich bin für mich zu folgender Lösung gekommen. Der Frieden Jesu, was ist das Besondere an dem Frieden Jesu? Das Besondere an dem Frieden Jesu ist, dass Jesus bereit ist, den ersten Schritt zu tun. Dorthin zu gehen und Liebe zu geben, wo er noch gehasst wird. Dort Vergebung anzubieten, wo Vergebung noch gar nicht gesehen wird, wo Schuld noch gar nicht gesehen wird. Dort um Vergebung zu bitten, wo im Grunde genommen noch der Streit voll da ist. Das ist eine andere Art von Friede. Das ist ein riskanter Friede. So wie Jesus am Kreuz zum Beispiel sagen kann, Vater, vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn das der Friede Jesu ist, zu lieben, wo ich noch auf Hass stoße, zu vergeben, wo der Streit noch da ist, den ersten Schritt zu gehen, ohne zu wissen, ob der andere die dargereichte Hand annimmt, das ist, glaube ich, ein sehr anstrengender Friede. Und ich muss ganz ehrlich von mir sagen, ich weiß nicht, ob ich immer den Mut aufbrächte. Wenn Menschen mir mit Hass begegnen, ihnen mit Liebe zu begegnen. Wenn Menschen mich verletzen, ihnen zu vergeben, obwohl sie noch gar nicht darüber reden wollten, was sie mir getan haben. Und wenn Jesus sagt, ich gebe euch Jüngern meinen Frieden und ich möchte, dass ihr diesen Frieden so weitergebt, und dieser Frieden bedeutet, ich sterbe am Kreuz, weil ich bereit bin, zum Äußersten zu gehen, um diesen Frieden zu erreichen, dann kann ich verstehen, dass er den Jüngern sagt, erschreckt nicht. Habt keine Angst davor, den ersten Schritt zu gehen. Habt keine Angst davor, Liebe zu geben, wo Hass ist. Habt keine Angst davor, Versöhnung anzubieten, wo Versöhnung noch gar nicht erwünscht ist. Aber ich glaube, das ist der eigentliche Gedanke des Friedens von Weihnachten. Nicht, dass wir uns alle tatsächlich wirklich 100% vertragen, sondern dass wir dann, wenn wir in Streit miteinander geraten, dass wir dann bereit sind, immer wieder aufeinander zuzugehen. Immer wieder. Und auch dann, wenn von dem anderen noch nichts entgegenkommt. Das ist der Friede, den Jesus uns vorlebt. Jetzt singen wir das Lied In der Nacht von Bethlehem.